Der Lockdown hat begonnen. Meine Eltern waren beruflich den ganzen Tag eingespannt und nicht zu Hause. Und ich war mit meiner Schwester und meinem Bruder den ganzen Tag alleine, habe Homeschooling gemacht und danach war kein Programm mehr. Und so bin ich dann auf den sozialen Medien gelandet und es war dann wie so ein Sog. Ich habe dann irgendwelche Warnungen gesehen. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Post, der mir vorgeschlagen wurde von wegen, wie man im Lockdown nicht dick und faul wird. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt.
Sophia. Das ist so ein Fall, in dem das mit den sozialen Medien wirklich schiefgegangen ist. Das ist insofern erstaunlich, als sie sehr geborgen aufwächst. Sie lebt mit ihrer Familie in einem idyllisch gelegenen Haus, mitten in der Natur. Die Großeltern wohnen gegenüber und kümmern sich auch. Sophia, die eigentlich anders heißt, ist gut in der Schule und engagiert sich in sozialen Projekten. Eltern, Lehrer und Kinderärzte beobachten mit Sorge, dass immer mehr junge Menschen wie Sophia mit psychischen Problemen kämpfen. Den ausgefeilten Algorithmen der sozialen Medien, so die Annahme, können sich junge Menschen einfach nicht entziehen. Tech-Unternehmen halten dem entgegen, es gebe keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Smartphones und soziale Medien jungen Menschen schaden. Was von dem stimmt? Das will ich in dieser Sendung herausfinden.
Irgendwann hat es dann angefangen, dass sich die Angst halt wirklich auch auf mein Verhalten umgeschlagen hat und ich aufgepasst habe, was ich esse und gleichzeitig halt dem entsprochen habe, was mir auf den sozialen Medien halt irgendwie vorgeschrieben wurde. Es war ja alles in einem sehr kurzen Zeitraum, es waren 6 oder 7 Wochen, unbemerkt von meinen Eltern, die es auch eigentlich ganz prima fanden, dass ich mich strukturiert habe, weil die auch nicht gesehen haben, was in meinem Kopf los ist.
Nur 6 Wochen. Da ist die Essstörung schon in voller Fahrt. Die 14-Jährige vertraut sich ihrer Mutter an. Die beiden beschließen, wir besorgen uns professionelle Hilfe. Und trotzdem, 4 Jahre später, nach intensiver Therapie und Klinikaufenthalt, ist Sophia psychisch noch immer nicht vollkommen stabil. Und wie gesagt, sie ist damit nicht allein. Erhebungen zeigen, dass immer mehr junge Menschen mit Essstörungen kämpfen, aber auch mit Angststörungen, Depressionen, Übergewicht, Bewegungs- und Schlafmangel, Konzentrationsschwäche, mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidgedanken. Kritiker machen dafür die Tech-Unternehmen verantwortlich, denn die testen kontinuierlich, welche Inhalte die höchste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Christian Montag, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm, sagt, im Kern geht es um das Datengeschäftsmodell.
Durch das Datengeschäftsmodell wird immer wieder geguckt, wie gelingt es uns eigentlich aus Sicht der Industrie, die Online-Zeiten noch zu maximieren und die Leute im Idealfall, wenn sie gerade nicht auf der Plattform drauf sind, auf die Plattform draufzubringen. Und da in diesem Sog sind Dinge wie Likes entstanden, personalisierte Inhalte, Endless Scrolling, diese ganzen Design-Features.
Und die machen süchtig? Die DRK veröffentlicht 2024 eine Studie zum Thema Suchtpotenzial der sozialen Medien. Die zeigt auf, dass die Zahl der 10- bis 17-Jährigen mit einer riskanten Social-Media-Nutzung deutlich gestiegen sei. Und zwar von 8,2% im Jahr 2019 auf 24,5% 2023. 8,2 auf 24,5. In 4 Jahren. Das ist eine Verdreifachung. Hochgerechnet waren demnach, Stand September 2023, rund 1,3 Millionen Minderjährige Social Media süchtig. Ein Beweis für die Schädlichkeit von Social Media ist das allerdings noch nicht. Hier gilt eben, wie immer in der Wissenschaft, die Frage, was ist Korrelation, was ist Kausalität? Es könnte ja sein, dass der Anstieg von psychischen Problemen nur zufällig mit der Einführung und Verbreitung von Smartphones zusammenfällt. Auch gesellschaftliche Probleme wie die Klimakrise oder der Ukraine-Krieg können die Psyche von Jugendlichen belasten.
Und tatsächlich muss man sagen, haben wir schon sehr, sehr viele Studien, die durchaus auch sehr unterschiedliche Schattenseiten beleuchten. Allerdings ist auch richtig, dass jede Studie mit Limitationen kommt und dass vor allen Dingen eben längsschnittliche Studien, die uns ein wenig mehr Aufschluss über Kausalität auch geben können, immer noch relativ rar gesät sind. Und wenn wir dann noch zusätzlich in den Bereich reingehen, wo man sagt, wir würden gerne zum Beispiel auch neurobiologische Evidenz haben, also beispielsweise die Frage beantworten wollen, wie beeinflusst denn die Social-Media-Nutzung zum Beispiel die Gehirne der Nutzenden oder vielleicht auch gerade die Gehirne der Jüngsten in unserer Gesellschaft, da wird es dann mit der Evidenz tatsächlich auch langsam dünn.
Zur Erklärung, in Längsschnittstudien beforschen Wissenschaftler eine Kohorte, also eine klar definierte Gruppe, über einen längeren Zeitraum hinweg. So können sie Veränderungen und Entwicklungen erfassen und nachweisen. Eben solche Längsschnittstudien sollen dann die derzeit noch fehlende Evidenz liefern, also die handfesten Nachweise für die Kausalität. Bislang gibt es zum Thema vor allem Querschnittstudien. Und die greifen hier einfach zu kurz, bestätigt auch Professorin Megan Marino. Sie arbeitet im Forschungsteam Social Media and Adolescent Health Research an der University of Wisconsin, fokussiert sich also explizit auf die Forschung zu sozialen Medien und Jugendgesundheit.
Querschnittsstudien werden zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt, ähnlich einer Umfrage. Und das war's. Das ist ein Nachteil. Ein anderer ist, dass man die Wirkrichtung nicht erkennen kann. Wenn man einen Zusammenhang zwischen sozialen Medien und psychischer Gesundheit feststellt, weiß man nicht, ob es die psychische Gesundheit ist, die die sozialen Medien antreibt, oder andersrum. Also ist die Qualität dieser Arbeiten tatsächlich ziemlich schlecht. Was man aber auch bedenken muss, und das konnte in einer Studie festgestellt werden, psychische Gesundheit ist so komplex, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Teil davon zu isolieren. Sie setzt sich wahrscheinlich aus einer Million Faktoren zusammen, und soziale Medien ist einer davon. Ich denke, wir haben genug Studien, um sagen zu können, dass es hier keinen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt, weil den bislang niemand gefunden hat.
Montag und Marino sind sich einig. Um beantworten zu können, wie soziale Medien junge Gehirne beeinflussen, sind viele weitere Längsschnittstudien notwendig. Die allerdings sind enorm teuer und aufwendig. Mit einer ebensolchen Studie hat Maria Maza vom Winston Center der University of North Carolina in Chapel Hill 2023 Furore gemacht. Das Winston Center on Technology Use, Brain and Psychological Development erforscht, so der Name, wie die Nutzung von Technologie das sich noch entwickelnde Gehirn beeinflusst. Maza und ihr Team haben in einer Kohortenstudie über 3 Jahre hinweg 169 Sechst- und Siebtklässler begleitet, also während einer Phase, in der das Gehirn besonders formbar ist. In der untersuchten Altersgruppe, sagt Maza, wird die Empfindsamkeit gegenüber sozialen und emotionalen Informationen gewissermaßen neu verdrahtet. Diese Veränderungen, betont sie, sind wirklich wichtig für Jugendliche, damit sie ganz wesentliche Entwicklungsziele erreichen, wie zum Beispiel selbstständiger werden, Freundschaften aufbauen und pflegen, Komplexität besser navigieren.
So basically what my lab does is
wir haben Jugendliche ab etwa 12 Jahren in unser Labor eingeladen und erfasst, wie oft sie ihr Smartphone in die Hand nehmen, wie oft sie ihre Nachrichten checken. Wir ließen sie Fragebögen ausfüllen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Dann haben wir mit funktioneller Magnetresonanztomographie, also mit FMRT, Bilder vom Gehirn gemacht, während die Probanden auf soziale Stimuli reagierten. Das haben wir jedes Jahr wiederholt, über mehrere Jahre hinweg.
Während die Probanden im Scanner liegen, lässt Maza sie Spiele spielen, bei denen sie soziales Feedback erhalten. Je nachdem, wie gut sie abschneiden, sehen sie entweder ein Bild von einem Mitschüler, der lächelt, oder bei negativem Feedback eins von einem Mitschüler, der das Gesicht verzieht.
Jugendliche, die zu Beginn der Studie, also im Alter von 12 Jahren, angaben, ihr Handy häufiger zu checken, zeigten zunächst eine geringere Empfindlichkeit in bestimmten Gehirnregionen, die auf soziales Feedback reagieren. Sie sprangen weniger an auf soziale Stimuli und die Erwartung von Feedback als die gleichaltrige Kontrollgruppe, die ihr Smartphone seltener nutzte. Über die folgenden 3 Jahre allerdings nahm bei den Vielnutzern die Sensibilität für soziale Informationen zu. Demgegenüber nahm sie bei denen, die ihr Handy weniger oft kontrollierten, im selben Zeitraum ab.
Die Medien reagieren euphorisch. Endlich eine Längsschnittstudie, die aufzeigen kann, dass die Smartphone-Nutzung langfristig das Gehirn verändert. Was aber bringen die Erkenntnisse aus dieser Studie? Maria Maza sagt, dass manche Jugendliche besonders sensibel auf soziales Feedback reagieren, ist weder als gut noch als schlecht zu bewerten. Vielleicht nutzen sie dadurch soziale Medien irgendwann zwanghaft. Aber genauso gut könnte es ihnen dabei helfen, dass sie sich in der digitalen Welt besser orientieren und leichter soziale Kontakte knüpfen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse im Journal of American Pediatrics jedenfalls endet mit dem bleischweren, in der Wissenschaft so weit verbreiteten Satz: More research needs to be done. Zu diesem Thema sind weitere Untersuchungen erforderlich. In der Forschung rund um die Smartphone-Nutzung müssen so unendlich viele Faktoren beachtet werden. Megan Marino fragt beispielsweise, woran wollen Wissenschaftler eigentlich erkennen, dass die Probanden wahrheitsgemäß antworten? Welcher 15-Jährige gibt schon gern an, dass er sich täglich mit Hate Speech oder mit Pornos beschäftigt?
Es gibt einen weiteren wirklich großen Fehler in diesen Studien, nämlich, dass die Probanden gefragt werden, wie viel hast du soziale Medien genutzt? Selbst wenn man einen Erwachsenen fragt, wie viel Zeit er mit sozialen Medien verbracht hat, das ist einfach etwas, was Menschen nicht gut einschätzen können.
Gleichzeitig ist es für die Forschung essentiell wichtig zu differenzieren, welche Inhalte da konsumiert werden. Schließlich ist Smartphone-Nutzung nicht gleich Smartphone-Nutzung. Swipet sich eine Jugendliche den ganzen Tag durch Abnehmtipps, lernt sie eine neue Sprache oder kommuniziert sie mit Freunden? Was viele Wissenschaftler besonders ärgert, Tech-Unternehmen kennen die Interessen, die Online-Zeiten und die Lieblingsthemen ihrer Nutzer bis ins Detail. Unabhängige Forschende allerdings erhalten keinen Zugriff auf die Daten. Und damit fehlt ihnen eigentlich ein zentraler Baustein für ihre Studien. Beim Thema Social Media geht es nicht allein um das, was Kinder und Jugendliche online tun und welchen Einfluss das auf sie hat. Es geht immer auch darum, was sie in dieser Zeit nicht tun, sagt Professor Volker Busch, Psychiater und Neurologe aus Regensburg.
Entscheidender für mich als mögliche Veränderung der Hirnstrukturen ist das Verhalten. Denn das, was in jungen Jahren an Verhaltensstrukturen gelegt wird, ist nur noch vergleichsweise schwerer veränderbar im Erwachsenenalter. Es gibt in der Psychologie einen Begriff, der nennt sich Verdrängungseffekt. Das bedeutet, all das, was ich tue, verdrängt ja etwas anderes aus meinem Tag. Ist ja logisch.
Zum Beispiel persönliche Treffen mit Freunden, Sport und auch Deep Work, also hochkonzentriertes Eintauchen in ein Thema. Daneben auch andere analoge Erfahrungen, die für die körperliche und die Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind, die die Selbstsicherheit stärken, den Jugendlichen ein Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen schenken. Und noch etwas verdrängen die Smartphones. Insbesondere Vielnutzer, sagt Busch, gönnen dem Gehirn keine Auszeiten mehr. Ruhephasen, in denen ein bestimmtes Areal im Gehirn, das sogenannte Default Mode Network, zu arbeiten beginnt.
Das macht es aber nur in Ruhe. Das bedeutet, es nimmt diese ganzen Informationen, die wir vorher vielleicht irgendwo gelesen haben oder gehört haben, und verbindet sie, verknüpft sie und kommt in einen Modus, das man assoziatives Denken nennt, also eine Art verknüpfendes Denken. Es beschäftigt sich mit sich selbst. Und in diesem Moment, wo dieses Netzwerk in eine Eigenarbeit kommt, in dieses assoziative Denken, fangen wir an, in Lösungen zu denken. Wir finden Lösungen für Alltagsprobleme. Wir werden kreativ. Wir können vielleicht Emotionen bewältigen. Also ein sehr konstruktiver Zustand, in dem dieses Default Mode Network, wenn man so will, den Kopf aufräumt. Und wir wissen anhand von einigen wissenschaftlichen Arbeiten, dass dieses Default Mode Network diesen Job nur übernimmt, wenn wir die Informationen begrenzen, die von außen auf uns einströmen.
Jeder kennt das. Die besten Ideen entstehen meistens dann, wenn wir nichts erleben. Beim Zugfahren, im Wartezimmer, beim Duschen, beim Kochen, beim Joggen. Diese kostbaren Auszeiten, warnt Busch, werden jetzt verdrängt durch die immer verfügbare Ablenkung aus dem Smartphone. Bei genauem Hinsehen zeigt sich, hier pulsiert gerade ein leidenschaftlich geführter wissenschaftlicher Diskurs. Auf der einen Seite stehen die, die sagen, wir haben genug Daten, die zeigen, dass intensive Smartphone-Nutzung jungen Menschen Schaden zufügen kann. Auf der anderen Seite stehen die, die sagen, ein kausaler Zusammenhang zwischen psychischen Problemen und der Nutzung von sozialen Medien ist nicht belegt. Deshalb sollte die Forschung jetzt untersuchen, welche anderen Faktoren die psychische Gesundheit dieser Altersgruppe noch beeinflussen. Erst wenn klar nachgewiesen ist, wo eigentlich die Ursachen für die grassierende Mental-Health-Krise liegen, können die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Zum zweiten Lager gehört Pete Achels, Professor für Psychologie und Wissenschaftskommunikation an der britischen Bath Spa University. Er ist dafür, dass wir uns endlich befreien aus dem festgefahrenen Narrativ von den ausschließlich schädlichen Smartphones. Weil er in der Forschung kaum Beweise dafür sieht, dass sie schlecht für die Jugend sind und auch nicht die sozialen Medien. Im Gegenteil, sagt er, Studien zeigen, dass die Nutzung von sozialen Medien bis zu einem gewissen Punkt sogar gut sein kann fürs Wohlbefinden.
So when you start thinking about it in those sorts of terms, in my mind at least, asking a question like,
meiner Meinung nach gehen Fragen wie, verursachen soziale Medien Depressionen oder eine schlechte psychische Gesundheit, in die falsche Richtung. Denn die Antwort wird immer sein, ein bisschen ja und ein bisschen nein. Und das ist nicht sehr hilfreich. Ich denke, man sollte bessere Fragen stellen. Und eine davon ist, warum scheinen manche Kinder, manche Teenager online so richtig aufzublühen und kommen wunderbar zurecht? Und wie kommt es, dass in anderen, scheinbar ähnlichen Fällen, Kinder wirklich zu kämpfen haben?
Das Smartphone, sagt Ötschels, funktioniert wie ein Brennglas, durch das die Probleme im Leben junger User manchmal verstärkt, manchmal aber auch entschärft werden. Deshalb sei es besser, wenn sich die Forschung auf wirklich sehr spezifische Fragestellungen fokussiert. Nur dann kann sie klarere Antworten erhalten, auf die dann auch die großen Tech-Unternehmen reagieren müssen.
Es ist für die Unternehmen unglaublich einfach, sich immer zu wehren und zu sagen, es gibt absolut keine Belege, die das untermauern, wir sind raus. Nur wenn wir über sehr nuanciertes, spezifisches Wissen verfügen, können wir sie in die Pflicht nehmen und sagen, wir haben ganz konkrete Bedenken gegenüber diesem Algorithmus bei dieser Altersgruppe bzw. auf dieser oder jener Plattform. Oder wenn man jungen Menschen Videos zeigt und diese Art von Empfehlungsalgorithmus verwendet, kann das zu Problemen führen. Wir wollen, dass das aufhört. Bitte stoppen Sie das.
Solche Forschungsergebnisse, sagte Charles, sind aus technischer Sicht viel schwerer zu widerlegen. Und sie vereinfachen in der Folge auch die Regulierung. Christian Montag dagegen findet, die bisherigen Studien liefern vielleicht noch nicht alle Antworten, aber sie zeigen jetzt schon klar auf, wie dringend junge Nutzer und Nutzerinnen geschützt werden müssen.
Die Frage ist immer für uns, die wir uns auch als Gesellschaft stellen müssen, wie viel Evidenz brauchen wir wirklich abgesichert auf dem Tisch, wo wir sagen, nachher final, das ist wirklich kausal, ganz klar von A nach B, oder reichen uns nicht irgendwann so viele Puzzleteile auf dem Tisch? Man könnte ja auch einfach nur einen Schritt zurück machen und sagen, finden wir es denn eigentlich als Gesellschaft gut, dass so ein Datenkapitalismus dafür sorgt, dass Online-Zeiten, da müssen wir nicht über Sucht sprechen, da müssen wir ja gar nicht über Psychopathologie sprechen, aber dass so viel Screentime entsteht, so viel Bildschirmzeit, die doch offenkundig dazu führt, dass bei jungen Menschen andere Dinge weniger stattfinden können.
Australien und China haben diese Fragen für ihre Jugend längst beantwortet, ohne erst auf wissenschaftliche Evidenz zu warten. In Australien hat das Parlament die Nutzung von Social Media unter 16 ab Ende 2025 verboten. China dagegen hat einfach Druck auf die Tech-Unternehmen ausgeübt. Während Teenies im Westen auf der ByteDance-Plattform TikTok endlos Werbe-, Katzen-, Hetz- oder Spaßvideos ansehen, liken, weiterleiten können, sehen chinesische Kinder unter 14 auf dem dortigen TikTok-Äquivalent Douyin, auch von ByteDance, vor allem Bildungsinhalte. Und das auch nur 40 Minuten pro Tag. Dann können sie nicht mehr weiter scrollen. Zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens ist Douyin überhaupt nicht zugänglich. Tristan Harris, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter und Mitgründer des Center for Humane Technology, fasst es für die Talkshow 60 Minutes so zusammen. Daheim serviert ByteDance die Spinatversion von TikTok, der Rest der Welt bekommt die Opium-Version. Und welche Version würden eigentlich die Jugendlichen bevorzugen, wenn sie selbst wählen dürften? Eine Kritik, die den Warnern in dieser Wissenschaftsdebatte immer wieder entgegenschlägt, lautet: Ihr sprecht zu viel über junge Menschen, aber zu wenig mit ihnen. Und das verzerrt euren Blick. Die Neurowissenschaftlerin Maria Maza ist selbst noch unter 30 und findet deshalb sehr leicht Zugang zu ihrer Zielgruppe.
Jedes Mal, wenn ich mit Kids rede, frage ich sie, welche Herausforderungen beschäftigen dich gerade am meisten? Woran sollte ich deiner Meinung nach forschen? Nur ganz wenige nennen soziale Medien als ihr größtes Problem. Sie sprechen aber oft davon, wie schwer es ist, in der Schule bei den jährlich steigenden Anforderungen mitzuhalten. Und sie sprechen viel über Stress, das Klima und all ihre Ängste im Zusammenhang mit der Politik, die von Erwachsenen gemacht wird, aber ihre Zukunft betrifft. Wir machen die sozialen Medien für vieles verantwortlich. Ich glaube, sie verstärken einfach Probleme, die sowieso schon da sind.
Diese Generation, findet Maser, ist viel reflektierter, als die meisten Erwachsenen denken.
Jugendlichen wird oft gesagt, dass sie für etwas noch nicht reif genug sind, dass sie zu verletzlich, zu naiv sind. Ich arbeite ständig mit jungen Menschen und ich sehe das nicht. Ich erlebe, dass sie wirklich smart sind und dass man ihnen eine Menge zutrauen kann und sie, wenn sie wollen, wirklich gute Entscheidungen treffen können.
Auch Megan Marino glaubt an die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen.
Wir sollten das Narrativ ändern. Wir beschreiben Jugendliche als schwach und süchtig. Dann dürfen wir auch nicht überrascht sein, wenn sie sich schwach und süchtig verhalten. Wir sagen ihnen doch ständig, dass sie genau das sind.
Dieses hochbrisante Forschungsfeld Jugend und Smartphones, es ist in der Tat unendlich vielschichtig. Es muss so ungleiche Faktoren wie Nutzungsland, Nutzungszeiten, Alter der Nutzenden, Familiensituation, soziale Herkunft oder wirtschaftliche Gesamtlage mit einbeziehen. Endlose Mengen von Variablen müssen bedacht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Studien mit Kindern und Jugendlichen methodisch besonders aufwendig sind. Ohne die Zustimmung von Ethikkommissionen und Eltern geht gar nichts. Und dann ist da noch der Aufwand rund um die Forschungsgelder. Nur wenige Forschungseinrichtungen können mit großzügigen Spenden rechnen. Die anderen müssen auf die Bewilligung von Fördermitteln oft Jahre warten. Pete Achels unterstützt deshalb die Forderung seines Kollegen Andrew Schabilsky, Professor für menschliches Verhalten und Technologie am Oxford Internet Institute.
Eine sehr schnelle und einfache Sache wäre, dass man gegenüber großen Technologieunternehmen eine minimale Steuerabgabe erhebt, weniger als 0,5% des Gewinns, sagen wir. Und das wäre dann zweckgebunden, um die Forschung in diesem Bereich zu unterstützen. Das wäre eine enorme Sache.
Die psychische Gesundheit der Jugendlichen, das kristallisiert sich allmählich heraus, ist abhängig von einer großen Bandbreite von Faktoren, die sich zum Teil auch gegenseitig beeinflussen. Smartphones gehören dazu, aber sie sind eben nur ein Teil davon. Wie groß dieser Teil sein mag, darüber sind sich das Lager der, sagen wir mal, vorsichtigen und das der eher optimistischen Forscher noch uneinig. Eins ist allerdings sehr deutlich in diesem Diskurs über Längsschnittstudien, neue Fragestellungen und mühsame Forschungsbedingungen. Beide Lager haben großes Interesse daran, dass sich junge Nutzer zukünftig ungefährdet im Netz bewegen können. Im Kern geht es immer darum, wie das gelingen kann. Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Smartphones und Social Media. Wie gefährdet sind junge User? Eine Sendung von Ariane Stolterfoth.